Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank. Ich bin gerne hier. Ist das erste Mal in Frankfurt-Oder, kommen sicherlich noch zurück.
Jetzt sind Sie das erste Mal in Frankfurt-Oder, wo wir das erste Mal seit ewigen Zeiten wieder stationäre Grenzkontrollen haben. Wie sehr schmerzt Sie das als Europäer?
Also Europa hat 1958 eigentlich mit freien Grenzen angefangen. Das wurde immer wieder ausgebaut. Vor allem mit den Schengen-Verträgen, die übrigens in Luxemburg in Schengen unterzeichnet wurden. Prinzip ist Freizügigkeit der Personen. Man kann Ausnahmen machen, die sind auch vorgesehen. Die müssen natürlich dem Text entsprechen. Wenn es Probleme gibt, dann kann auch der Europäische Gerichtshof ein Wort dazu sagen, was auch schon vorgekommen ist. Zurzeit sind wir nicht mit weiteren Grenzkontrollen Fällen intensiv befasst, aber wir haben auch schon gesagt, dass man nicht einfach so Grenzkontrollen einführen kann, wenn man sich nicht an die Texte hält. Deshalb ist ja auch die Kommission zuständig. Das muss ja auch der Kommission notifiziert werden. Wir sind immer erst im Ernstfall, werden wir dann befasst.
Ist es so, dass der Ernstfall vielleicht ja noch kommen könnte? Also es war erst 10 Tage, jetzt ist es um 20 Tage verlängert worden und auch an der deutsch-österreichischen Grenze gibt es längere Kontrollabschnitte und manche befürchten gar, dass mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr und dann auch noch anstehenden Olympischen Spielen in Frankreich, diese Grenzkontrollen sogar über einen sehr langen Zeitraum sein könnten. Wäre das EU-konform?
Das hängt davon ab, wie das gemacht wird. Die Kommission ist der Hüter der Verträge. Und selbstverständlich ist es an der Kommission festzustellen, ob die Regeln eingehalten werden, wenn Grenzkontrollen gemacht werden. Es kann aber auch ein vorliegender Richter sein, ein nationaler Richter, der eigentlich der erstinstanzliche Richter ist für Europarecht, dort, wo Europarecht Vorrang hat, der uns fragen kann, wie die Texte auszulegen sind. Das hatten wir letztes Jahr in einer österreichischen Frage. Wie gesagt, wir können erst antworten, wenn wir befasst werden. Wir geben keine allgemeinen Gutachten ab, wir geben Urteile ab. Und diese Urteile sind dann zu respektieren, wenn wir sie erst gesprochen haben.
Komme ich nochmal zu Ihnen persönlich. Sie waren über 10 Jahre Anwalt in Luxemburg, waren seit Ende der 80er Jahre nebenbei auch politisch aktiv im Stadtrat von Esch-sur-Alzette und dann von 94 an Abgeordneter und dann im Parlament, auch als Parteivorsitzender der Christlich-Sozialen Volkspartei. Und dann waren Sie 4 Jahre lang von 2009 bis 2013 Minister Ihres Landes, unter anderem für Hochschulpolitik, aber auch für Medien und Kommunikation sowie Justizminister. Von der Justiz zur Politik und dann wieder zur Justiz. Warum?
Weil ich immer von Anfang an, als ich mein Abitur gemacht hatte, 77, eigentlich mich für Europarecht begeistert habe. Ich komme aus einer Grenzstadt in Luxemburg, die an der französischen Grenze liegt. Als ich mein Abitur 77 gemacht habe, konnte ich nicht einfach so von meiner Stadt zur französischen Nachbarstadt gehen, um eine Baguette zu kaufen. Es gab Grenzen und es gab auch damals in den 70er Jahren eine Krise. Es gab immer in Europa Krisen und man kam immer wieder aus den Krisen raus. Damals nannte sich die europäische Krise Eurosklerose. Die Institutionen arbeiteten nicht so gut, wie sie hätten arbeiten können. Das Recht ging weiter. Warum ging das Recht weiter? Weil der Europäische Gerichtshof eigentlich über eine Reihe wichtiger Urteile auch das europäische Recht im Dienste der Bürger weitergetrieben hat. Das hat mich dazu gebracht, in Paris hauptsächlich Europarecht zu studieren, dann nachher auch Europarecht zu kommentieren, als Abgeordneter zu helfen, Richtlinien in nationales Gesetz umzuwandeln und als Minister Europarecht auszuhandeln. Das hat mich dazu bewogen, am richtigen Zeitpunkt dann zu sagen, ich höre mit der Politik auf, ich werde dann wieder zu meinem Liebling zurückkommen, die Rechtswissenschaft und Recht anwenden.
Was sind denn notwendige Schlüsselqualifikationen für das Amt eines Richters am EuGH? Muss man vorher in der Politik gewesen sein?
Nein, also wenn ich die 27 Richter so einmal einteile, gibt's, ich sage ein Drittel, ist mathematisch nicht genau, Rechtswissenschaftler. Mhm. Deutschland zum Beispiel schlägt regelmäßig Europarechtswissenschaftler vor. Die zweite Gruppe, das sind die ehemaligen hohen nationalen Richter, was in Frankreich der Fall ist. Und dann gibt's der dritte Teil, das sind die Rechtspraktiker. Das sind Anwälte, das sind auch ehemalige Regierungsbeamte, das können auch, müssen aber sicherlich nicht ehemalige Minister sein. Als ich angefangen habe, vor 10 Jahren, waren wir zu 3 ehemaligen Justizminister. Jetzt bin ich eigentlich der letzte Justizminister. Denn es ist natürlich auch wichtig, dass man, wenn man Richter wird, die Politik Politik sein lässt und total das vergisst. Es ist schon wichtig, dass wir unparteiisch und einvorgenehm sein, auch gegenüber unserer eigenen Vergangenheit und unserem eigenen Mitgliedstaat. Wir sind keine nationalen Richter, wir sind europäische Richter. Europarecht hat Vorrang. Warum? Weil alle Mitgliedstaaten und alle Bürger gleich behandelt werden müssen. Das heißt aber nicht, dass Europa die Kompetenzen der eigenen Mitgliedstaaten wegnehmen kann. Und das ist diese Balance, die wichtig ist. Es gibt auch Bereiche, die nicht in die Europakompetenz fallen. Europa hat nur eine begrenzte Ermächtigung und wir als Richter müssen auch diese begrenzte Ermächtigung der Europa-Union, des Europarechts beachten und müssen natürlich auch die nationalen Kompetenzen, die nationalen Eigenarten, auch kulturellen Eigenarten oft respektieren.
Geben Sie mir mal ein Beispiel, genau.
Zum Beispiel bei der Sprache. Es gab jetzt ein Urteil, ein lettisches Urteil, wo gesagt wurde, es wird an den Hochschulen lettisch, ist prinzipiell angewandt. Das haben wir angenommen, das ist an sich eine Begrenzung der Freizügigkeit, die aber berechtigt ist, solange es prinzipiell geschieht, es muss auch immer Ausnahmen geben können. Warum ist es berechtigt? Weil eben da die Berechtigung in der Verfassungsidentität dieses Mitgliedstaates liegt, wo eben diese Sprache eine wichtige Rolle ist.
François Bethgen, Richter am Europäischen Gerichtshof, zu Gast hier im Vis-à-vis-Inforadio. Jetzt sind Sie ja in Frankfurt-Oder an der Viadrina als Festredner gewesen. Brauchen Sie für Ihre Arbeit auch diesen Kommentar aus Frankfurt eigentlich?
Also, wenn ein Richter sich nicht weiterbilden würde, dann würde er ein schlechter Richter werden. Wir lesen, wir studieren und selbstverständlich sind Kommentare wie dieser Frankfurter Kommentar auch für uns wichtig.
Man braucht den schon in der Praxis, weil das EU-Recht auch so kompliziert ist?
Also Recht ist immer kompliziert. Warum?
Nicht komplizierter als nationales Recht, EU-Recht.
Nicht, eben, deshalb sage ich, Recht ist immer kompliziert. Allerdings muss Recht auch immer nachvollziehbar sein. Das kostet vielleicht Zeit, aber wichtig ist die Methodik im Recht. Und wichtig ist eben dann auch, dass man zu einem Schluss kommt. Und das ist zum Beispiel unsere Auslegung der Texte sehr wichtig. Wie machen wir das? Zuerst schauen wir den Buchstaben des Gesetzes. Und dann kommt schon eine erste Frage. Wir haben 24 offizielle Amtssprachen in Europa. Und da gibt es immer, wenn ich einen Artikel einer Richtlinie nehme, gibt es immer wieder Unterschiede zwischen der einen Fassung und der anderen Fassung. Was machen wir dann? Wir machen nicht das, was die Leute oft denken, dass entweder die französische Fassung oder die englische Fassung Vorrang hat. Nein, wir müssen dann weiter überlegen. Dann schauen wir mal den Kontext an. Wie ist das Ganze entstanden? Ich gebe ein Beispiel. Das ist die Sturgeon-Affäre. Herr Sturgeon ist mit einer Fluggesellschaft geflogen und sein Flug hatte 3 Stunden Verspätung. In der Verordnung über die Fluggastrechte steht, wenn der Flug annulliert wurde, hat man Recht auf Entschädigung. Hat ein deutscher Richter uns gefragt, ja, was ist dann jetzt mit der Verspätung? Da haben wir gesagt, gut, Buchstabe sagt das nicht, schließt aber nichts aus. Der Kontext, das ist eine Verordnung zum Ausgleich der Fluggastrechte mit den Rechten der Gesellschaft. Allerdings ist der Fluggast das schwächere Glied. Und dann haben wir gesagt, dann müssen wir auch noch das Ziel verfolgen. Ziel ist, den Fluggast zu schützen. Und da spielt ein wichtiges übergeordnetes europäisches Rechtsprinzip mit, nämlich die Gleichheit in gleichen Situationen. Wenn man auf dem Flughafen sitzt und man kommt nicht weg, weil man 3 Stunden warten muss, ist es eigentlich unerheblich für einen selbst, dass der Flug verspätet oder annulliert wurde. Das ist ein bisschen unsere Aufgabe, auch komplexes Recht dann so auszulegen, dass es anwendbar ist und anwendbar in den 27 Mitgliedstaaten.
Jetzt zeigen wir als Deutsche ja immer gerne auf andere EU-Staaten, die sich nicht an EU-Recht halten. Aber wie vertragstreu sind wir denn als Deutschland?
Also ich glaube, es gibt keinen Mitgliedstaat, und ich spreche auch für mein Ursprungsland Luxemburg, das noch nie verklagt worden wäre vor dem Europäischen Gerichtshof. Wichtig ist nicht, ob man verklagt wird oder nicht. Wichtig ist, dass man die richtigen Schlüsse aus unserem Urteil zieht. Denn abgesehen von Vertragsverletzungsurteilen sind auch Vorabentscheidungsverfahren nicht unwesentlich. Denn auch da kann man feststellen, oft indirekt, dass ein Gesetz nicht in Einklang mit dem europäischen Recht. Ich gebe ein sehr altes Urteil. Ein Urteil von 1998, das Kohl-Decker-Urteil, war ein Luxemburgs Urteil. Herr Decker kaufte eine Brille in Arlon in Belgien und die Krankenkasse wollte nicht zahlen. Herr Kohl schickte seine Tochter nach Trier zu einer Zahnbehandlung, die Krankenkasse wollte nicht zahlen. 2 verschiedene luxemburgische Richter haben uns befasst und wir haben gesagt, Das ist eine Vertragsverletzung. Denn Luxemburg sagt ja, soziale Sicherheit ist, das ist nationale Kompetenz. Und die meisten Mitgliedstaaten kamen nach Luxemburg, um Luxemburg zu unterstützen. Und wir haben gesagt, es ist eine Vertragsverletzung und es gibt keinen guten Grund, diese Vertragsverletzung zu rechtfertigen. Warum? Der erste Grund, die Gesundheit. Ja, der belgische Optiker hat auch Schulen gemacht wie der deutsche Zahntechniker. Und der zweite gute Grund, nämlich, dass die Krankenkasse explodieren würde finanziell, war auch kein guter Grund, mit einer Zahnbehandlung und einer Brille. Nachher haben wir Urteile genommen über Spitalbehandlungen und so weiter. Was ist daraus entstanden? Zuerst mal ein kleiner Schritt für die beiden Kläger, ein großer Schritt für alle kranken Leute, denn alle Mitgliedstaaten, nicht nur Luxemburg, musste ihren Krankenkassenregeln ändern. Und zweiter Schritt, 2011, hier war ein Urteil von 98, 2011 hat der europäische Gesetzgeber eine Richtlinie verfasst, wo jetzt klar drin steht, in den 27 Mitgliedstaaten, wann darf ich ins Ausland, wann darf ich nicht? Wann muss ich die Genehmigung anfragen, wann muss ich nicht? Was bekomme ich zurück, was bekomme ich nicht zurück? Auch das ein gutes Beispiel, wie aus einem kleinen Fall plötzlich eine große Perkussion auf das gesamte europäische Recht und hier wieder im Vorteil der europäischen Bürger entsteht.
Ich habe das Gefühl, Sie könnten noch 3 Stunden referieren, weil Sie so begeistert sind von dem. Jetzt sind Sie ja 65 Jahre alt geworden. Wie lange dürfen Sie noch am EuGH bleiben oder wollen Sie das überhaupt?
Also es ist so, dass ein Richter ein Mandat von 6 Jahren hat. Das kann verlängert werden. Es gibt kein Alterslimit. Ich bin jetzt 10 Jahre am Europäischen Gerichtshof. Ich habe jetzt ein Mandat, das in 4 Jahren ausläuft, im Oktober 2027. Ich mache meinen Beruf sehr gerne, aber manchmal soll man auch aufhören und soll man das Leben noch genießen. Und es gibt sehr, sehr viele gute Juristen, nicht nur in Europa, auch in Luxemburg, die dann meinen Platz einnehmen werden.
François Bildgen, herzlichen Dank. Merci beaucoup, dass Sie hier waren. Und wie heißt es auf Letzeburgisch?
Merci vielmals.
Merci vielmals.
Luxemburg ist keine offizielle Amtssprache, ist eine Nationalsprache, ist eigentlich die Nachfolgesprache Karls des Großen. Der sprach Fränkisch und das Luxemburg ist aus dem Fränkischen entstanden. Und als Schnittstelle zwischen deutscher und französischer Kultur sind wir natürlich dann auch beiderseitig geprägt. Sie sehen also merci vielmals. Merci erinnern an das Französische, vielmals an das Deutsche.
Merci vielmals, François Bildgen. Merci.
Merci.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.